Unterricht eingepflanzt werden. So könnte hinsichtlich der Verhinderung eines Großteils der allzu häufig auftretenden schweren Geburtsfehler erhebliche Fortschritte erzielt werden. Einer dieser Wissenschaftler führt ein In-vitro-Fertilisierungsprogramm in den Vereinigten Staaten durch. Das zweite Beispiel. Wie Professor Wood im Frühjahr des letzten Jahres bekannt gab, sind Retortenkinder einer Studie zufolge intelligenter als natürlich gesäugte Kinder und diesen in vielerlei Hinsicht überlegen. Meiner Auffassung nach soll die Bevölkerung durch diese Erklärung darauf vorbereitet werden, In-vitro-Fertilisierung als eine der natürlichen Reproduktion vorzusehendes Verfahren zu betrachten. Die Erklärung Woods wurde in Australien von Schlagzeilen wie Retortenbabys sind kluger und kräftiger und Babys, die aus dem Glas sind besseren, begleitet. Wollen wir eine Welt, in der die Frauen völlig domestiziert sind? Jetzt habe ich nicht Zeit, über dieses Thema mehr zu sprechen. Ich würde hier nur sagen, dass die neuen Reproduktionstechnologien stellen unter anderem einen Angriff auf die Wildheit der Frau dar. Die in diesen wenigen Minuten beschriebene Welt ist nicht die Welt, in der ich leben möchte. Gegen die Schaffung dieser Welt muss sich jeder von uns, die noch nicht resigniert haben, heftig zur Wahr setzen.
In the developed world. In the developing countries, manipulation of women's bodies still takes place, but the situation is different. Women are looked upon as breeders, baby-producing machines. So, innovations which can give the state control over women's fertility, therefore preventing them from producing more children, are those which are propagated. For example, in India, with a population of 685 million, a growth rate of 2% per annum, it means that 13.7 million people are being added every year. Hence the focus of the ruling elite, the Western developmental agencies, and multinational pharmaceutical companies is on population control rather than socioeconomic development. So new reproductive technology, when seen in the context of our country, is more or less confined to contraceptive methods. The World Health Organization, WHO, funds various projects on a multinational scale, mainly in the developing world. These are human trials on women using long-acting hormonal contraceptives. The drugs are those which are developed in the first world. So there is the criticism that pharmaceutical companies are able to develop new products and have the research conducted in the third world with the stamp of approval of the WHO. In India, WHO funds these projects through the Indian Council of Medical Research. This is an autonomous government body which conducts the major medical research in the country. Being a government body, one of its priority areas is that of fertility control. For example, the controversial injectable contraceptive, what we know to be called as norethisterone enanthate, NETEN, is something that was developed in Schering in Berlin. To the best of our knowledge, it is available only for restricted use in Germany. But of course, this is not in India. Over there, they want to introduce it on a mass scale. And we have very little information on this kind of contraceptive. So if anybody knows anything about NETEN and Schering's policies, I would be grateful if you could come and talk to me. Anyway, going back to the contraceptive, This is a single injection which can have a contraceptive effect for 60 to 90 days at a time. And this has been tested in the country since March 1981. For a period of 24 months, 2,388 women have been used for clinical trials. According to the official reports, 43% of the women discontinued the drug due to bleeding disturbances. No other authority than the WHO confirms, I quote, "Little is known about basic mechanisms of bleeding disturbances, especially those related to steroidal contraception." In the same report on another page, WHO recommends that the injectable is a suitable method for population control programs in developing countries. Protagonists, or those who are for this method, look upon bleeding problems as a minor side effect, conveniently overlooking the fact that the majority of Indian women are anemic. Research is conducted in the centers, which are 17 of these scattered in urban areas around the country. In hospitals which have family planning clinics, women who seek contraceptive advice voluntarily are approached by the doctors in charge. They are enticed by new technology in foreign packaging. The women are not told any details about side effects or long-term implications, for the doctors have the fear that they may psychologically manifest the symptoms and the researcher would lose a subject. This clearly violates one of the major ethical guidelines laid down by the Indian Council of Medical Research, that of informed consent. Informed consent implies that the patient under trial should be aware that a new drug is being tested and the potential benefits and hazards explained. The main argument put forward by the researcher is that the woman is usually illiterate, not informed, and therefore incapable of giving consent. The woman is also required to give approval through her thumb impression on a written document. Since she is unable to read, much depends on the interpretation of the researcher. In most cases, it is unlikely that hazards and side effects are explained. If there was genuine concern for informed consent, and if these trials were conducted on an ethical basis, why do the researchers not seek to involve literate women? In a family planning research center located in an industrial area of Bombay, there are a network of social workers responsible for motivating women from poor housing colonies. In this case, financial incentives are offered and are given in a lump sum at the end of a particular trial period. The women who are recruited belong to the lower middle class, with husbands who bring in a steady income, however small. These women are aspiring towards middle class values, and the money is an additional bonus. The amount ranges between $10 to $100 for 1 to 4 months. This is high by our standards. The average family income in this area is around $30 per month. The social workers concerned are attuned to the needs of the women and therefore successful in exploiting them for research. Women are unwittingly co-opted by the system. Prizes are offered as motivation for women who participate in the greatest number of trials, and there are women who have been sterilized and then used as guinea pigs for a period of 10 years. Interestingly enough, really poor women in urban areas are not used for research. It is ironic that their inferior status actually works in their favor. How's that? One, being working class women, they are unable to spare the time. Two, the money offered, though large, is sporadic and unable to make a continuous impact on family income. Three, they have an inborn fear of hospitals and medical tests. I was also told that attempts to involve rural women have been largely unsuccessful. However, the catch is that poor women, urban and rural, are the main targets of the population control program. Therefore, the methodology of research used in these trials can be questioned. Drugs are tested on a small, isolated urban sample with the purpose of being used on a nationwide scale, particularly on rural women. Hence, from a scientific viewpoint, there is not much value to these clinical trials, except for purposes of justifying the implementation of new and dangerous technologies. The present population policy in the country as it stands is coercive. That is, it is target-oriented and time-bound. It is unidirectional, aimed primarily at poor women, thus reflecting a class and sexist bias. It is essential to understand that the present health infrastructure of the country is hopelessly inadequate. 75% of the population lives in the rural areas, and only 6% of the doctors work there. While every method of contraception is rigorously propagated in the countryside, there is virtually no attempt to simultaneously improve the health status of women by giving them access to nutrition, water, sanitation, and health care. The same medical profession, which is uninterested in providing basic health care, has turned reproductive technology into a lucrative trade. For example, the facility for amniocentesis is used for sex determination followed by abortion of female fetuses. Although the test is available only in cities, women from villages are also manipulated. The test is cheap, between $7 to $40, and doctors offer to mail the results to the remote areas. It has been estimated that between 1978 to 83, around 78,000 female fetuses were aborted in the country. Despite active campaigning by feminist groups, amniocentesis continues to be conducted. In 1983, the health minister issued a statement that misuse of the test was a result of the inferior status of women in Indian society, and in the larger interests of research, the test could not be banned. This is the same government which, after the political emergency, made every attempt to de-emphasize male sterilization when it was discredited. Obviously, to the government, female children represent the breeders of the future, and whether openly admitted or not, amniocentesis is perversely justified as a family planning measure. At the present moment, it is poor women, 144 million of them in the reproductive age group, who are most affected. These same women do not have any powers of decision making or options of personal choice. I see feminist action in the country as being at two levels, complementary to each other. One, campaigns and demonstrations to have an impact at the policy making level, prevent the entry of harmful and dangerous drugs in the market, continue to try and ban sex determination tests, protest against abuse of women's bodies.
Internationaler Frauenwiderstand. Das ist das Thema, zu dem ich einige wenige Worte sagen will. Reproduktionstechnologieforschung ist eine internationale Angelegenheit. Weltweit mit besonders aktiven Zentren in Australien, England und den USA wetteifern Mediziner und Wissenschaftler miteinander, die Menschenproduktion ein für alle Mal in den Griff zu bekommen und so endlich die mangelhafte Natur, sprich den unvollkommenen und fehlerhaften Frauenkörper, zu korrigieren und in Zukunft vielleicht sogar ganz vom Fortpflanzungsprozess zu befreien. Der internationale Wettlauf ist nicht nur wissenschaftlich spannend und verspricht akademische Lorbeeren wie die steigende Anzahl von Kongressen, Publikationen und seit 1984 sogar eine eigene Fachzeitschrift, das Journal of In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, klar macht. Nein, er verhilft den beteiligten Wissenschaftlern auch zu einem Helden-Image. Gefeiert als Laborväter und gütige Wohltäter bringt uns die Regenbogenpresse Bilder von Robert Edwards und Patrick Steptoe, den Retortenpionieren aus England. Steptoe am Klavier, gütig lächelnd, Edwards ganz der seriöse Wissenschaftler in Weiß, der beteuert, wie nichts auf der Welt ihm so wichtig sei, wie kinderlosen Paaren zu ihrem Wunschkind zu verhelfen. Oder Carl Wood, der einsame Retortenheld aus Australien. Ja, das sind Schlagzeilen, die gestern in der Zeitung standen. Mit dem Bild seines ersten tiefgefrorenen und aufgetauten Retortenkindes Zoe im Hintergrund. Diese Darstellung der Reproduktionshelden in den Medien ist ein glänzendes Beispiel, um das Zusammenspiel darzustellen von tief verinnerlichtem Frauenhass, selbstverständlicher Männerherrschaft und mechanistischem Technologiewahn. Ein System, das von der Ideologie getragen wird, dass die Natur zu verbessern sei, indem man ein komplexes System, also die Frau, in seine Teile zerlegt, also in Ei und Gebärmutter, dann durch einen künstlichen Fix, also In-vitro-Fertilisierung, eventuell tiefgefrieren, eventuell testen auf Gendefekte und in Zukunft reparieren derselben, dass man dadurch also die einzelnen Teile präpariert und dann wieder zusammensetzt, wie ein Uhrwerk um das Produkt Kind. Und zwar ein perfektes Kind, denn wir wollen ja keine Behinderten herzustellen. Durch eine solche Darstellung verhilft man den Technologien allerdings zu einer Legitimation, die nicht gerechtfertigt ist. So wird heute, wo wir ja Embryos tiefgefrieren können und als letzte Sensationsmeldung aus Australien nun auch endlich das Tiefgefrieren von Eizellen gelungen ist, vor etwa 14 Tagen kam die erste Meldung, nachdem das also bereits in Gang und Gäbe ist, über diese schwierigeren Technologien zu sprechen, ist die Grundmethode, das heißt die einfache, also sogenannte einfache In-vitro-Technik, beinahe schon als banal angesehen, obwohl die Erfolgsrate weiterhin bei Maximum 20% bleibt und die ungelösten Probleme zu beständig neuen Experimenten führen, wie zum Beispiel zur Entwicklung eines künstlichen Eileiters mit Verbindungskanälen zu Eierstock und Gebärmutter, der unmittelbar unter der Haut eingepflanzt werden soll und in den dann die Samenflüssigkeit eingeführt würde, mit dem Ziel, ich zitiere, die In-vitro-Fertilisierung aus dem Labor zu entfernen und in den Körper der Patientin zu übertragen. Was nicht diskutiert wird, ist die Rolle, die die Frau spielt in diesen Reproduktionsdramen. Sie wird nicht diskutiert, weil sie in dem Weltbild, das ich vorher kurz beschrieben habe, klar und einfach definiert ist. Frau ist Materie. Frau ist ein Gefäß, um ein Kind zu produzieren. Und an dieser Definition hat sich seit der Homunculus-Theorie im Mittelalter wenig verändert. Ergo ist es selbstverständlich für die Reproduktionstechnologen, dass man sie zu Experimentierzwecken benutzt, dass man Verfahren und Drogen an ihr ausprobiert, wie ja Mona gerade so überzeugend dargelegt hat. Drogen, von denen man die Langzeiteffekte nicht kennt, weil es eben ja noch gar keine Langzeit gibt. Und zwar denke ich da an die eventuellen Effekte der massiven Hormonbombardierungen bei Superovulationen für die Frauen, wie vielleicht auch für die zukünftigen Kinder. Oder an häufige Ultraschalluntersuchungen, um die Ovulation hormonal stimulierter Eizellen festzustellen, die, wie es scheint, die Herabsetzung der Fruchtbarkeit zur Folge haben. Es wird als selbstverständlich angenommen, dass man mit Frauen experimentieren kann. Genauso wurden und werden Verhütungsmittel und Schwangerschafts- und Geburtsvorgänge technologisiert und mechanisiert. Wie im Übrigen ja auch unsere Sexualität und Psyche, die Experten für uns definieren, je nach herrschendem Zeitgeist von Freud zu Foucault. Vertreter dieser Weltanschauung verstehen uns nicht, wenn wir ihre Machenschaften als Manipulation anprangern. In ihrem Weltbild ist daran nichts falsch. Und dazu gibt es ihnen ja auch Macht und Einfluss, nicht wahr? Wieso also was daran ändern? Die Parallele lässt sich natürlich wunderbar ziehen zu den Biotechnologen, die Hunger, Krankheiten und Umweltverschmutzung durch Gentechnologie bekämpfen wollen. Obwohl ja, genau wie übrigens in der Reproduktionstechnologie-Diskussion, ein hoher Prozentsatz der Umweltzerstörung bzw. der Unfruchtbarkeit gerade durch diesen gleichen mechanistischen, eindimensionalen Drang zur Beherrschung der Natur, ich spreche zum Beispiel von mechanischen Verhütungsmitteln wie Kupferspiralen entstanden ist. In einem solchen Weltbild ist auch eine kritische Diskussion darüber, ob es sinnvoll ist, an Embryos zu experimentieren, um, wie es genannt wird, eine positive Eugenik zu betreiben und Defekte auszumerzen, nicht relevant. Natürlich, so wird argumentiert, man tut dies ja nur zum Besten der Menschheit. Und überdies ist es reine Wissenschaft und nicht etwa Politik. In einem solchen Weltbild erstaunt es auch nicht, dass neben Forscherwettbewerbsdrang und dem Bedürfnis, Retter und Evolutionsheld der menschlichen Spezies zu spielen, sich nun auch die Industrie eingeschaltet hat. Was bei der Computer- und Biotechnologie bereits gang und gäbe ist, das heißt die Privatfinanzierung von Hochschulforschung, die von öffentlichen Geldgebern als vielleicht zu risikoreich oder ethisch zweifelhaft abgelehnt wird, hat auch die Reproduktionstechnologieforschung erreicht. Pharmakonzerne und speziell gegründete Firmen finanzieren Forschung gegen Entgelt von Exklusivlizenzen und Patentrechte für Produkte und Techniken. In den USA gibt es seit 1981 die Fertility and Genetics Research Inc. in Chicago, deren Aktienkapital die Entwicklung der Ausspülmethode von Embryos aus temporären Mietmüttern ermöglichte. Und, sozusagen hot off the press, seit letzter Woche hat Australien seine erste Reproduktionstechnologiefirma, IVF Australia, deren Inhaberin die Monash Universität in Melbourne ist und die trotz massivem Protest der Bevölkerung gegründet wurde, um das australische In-vitro-Know-how nach den USA zu exportieren und deren Erträge zur weiteren Forschung in Melbourne verwendet werden sollen, gegen deren Finanzierung die Nationale Gesundheitskommission Bedenken anwendete. Ich bin der Meinung, dass diese dreifaltige Allianz bei der Entwicklung der neuen Reproduktionstechnologien eine ganz perfide und grausame Methode ist, um Frauen auszubeuten. Perfide deshalb, weil es unter dem Motto geschieht, unfruchtbare Frauen, wenngleich auch nur die richtigen, das heißt die verheirateten, heterosexuellen, in materiell gesicherten Zuständen und wenn möglich weißhäutigen, von ihrem Leiden zu befreien, für teures Geld übrigens. Während in anderen Teilen der Welt Tausende von Frauen unfruchtbar gemacht werden, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Und grausam, weil Frauen zum einen unser ohnehin schon häufig angeschlagenes Selbstwertgefühl noch mehr reduziert sehen und zum anderen, weil Frauen oft an Körper und Seele kaputt gemacht werden durch die vielen erfolglosen In-vitro-Versuche oder als kommerzielle Mietmütter, die den Job für ein Minimum an Entgelt und ein Maximum an Kontrolliertheit ausführen. Wenn erst einmal Frauen aus Drittweltländern als Mietmütter angeheuert werden, dann hat die Ausbeutung ein neues, beschämendes Hoch erreicht. Erfreulicherweise gibt es nun aber immer mehr Frauen, die die Transparenz dieser unlauteren Machenschaften durchschauen und die genug von alten Dominanzmechanismen im neuen Technologiekleid haben. Der heutige Kongress und euer so zahlreiches Erscheinen sind fantastisch und machen einen Mut. Und an dieser Stelle möchte ich auch den Organisatorinnen meinen wirklich innigsten Dank aussprechen. Idee und die viele Arbeit. Genauso wie die rapide fortschreitende Entwicklung der Reproduktionstechnologien eine internationale Angelegenheit ist, so muss auch der Frauenwiderstand international sein und alle Arbeitsgruppen und Sozialklassen umfassen. Auch hier gibt es bereits Positives zu melden. In den USA zum Beispiel wurde die Women and Reproductive Technologies Gruppe gegründet, in der Ruth mitarbeitet, und seit dem Frauenforschungskongress in Groningen in Holland im letzten April gibt es FINRET, das Sarah ja schon erwähnt hat, an dem Jenna und ich mitorganisieren und auf deren Adressliste über 500 Frauen aus 12 Ländern stehen. FINRET hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine Schneeballprinziporganisation, wenn man das auf Deutsch sagen kann, mit Frauen aus so vielen Ländern wie möglich in Kontakt zu stehen, zum Beispiel mit bereits bestehenden Gesundheitszentren, aber auch mit Individuen, die sich in irgendeiner Weise zu den neuen Reproduktionstechnologien engagieren wollen. Wenn ihr uns Zeitungsausschnitte und Artikel sendet, können wir diese gesammelten Materialien als Informationspakete verschicken, allerdings leider nur gegen Bezahlung, wir sind nämlich mausarm. Im kommenden Juli werden wir in Schweden eine sogenannte Notstandskonferenz abhalten, an der wir das erste Jahr unserer Aktivitäten auswerten wollen und Strategien und Aktionen für die Zukunft planen. Ein Flugblatt zu FINRET wird morgen irgendwo aufliegen und Jenna und ich stehen euch selbstverständlich zur Verfügung für weitere Informationen. Selbstverständlich wollen wir aber nicht dabei stehen bleiben, die internationalen Machenschaften der Reproduktionstechnologen zu exponieren, sondern wir wollen die Diskussion, die auch an diesem Kongress, vorwärts treiben. Wobei wir denken, dass zum Beispiel die Problematik der Unfruchtbarkeit von einem feministischen Blick her angegangen werden muss. Genau wie eben auch das vielleicht heikelste Thema überhaupt, der Kinderwunsch. Diesen Kinderwunsch mit Frauen, die sagen, sie hätten ihn, offen zu diskutieren, ohne dabei einerseits im moralisierenden und besserwissenden Jargon von falschem Bewusstsein zu sprechen, andererseits aber auch klipp und klar die vorher erwähnte tief frauenfeindliche Natur und das Weltbild der Reproduktionstechnologien aufzuzeigen und auch das Problem von echter Wahlmöglichkeit, was ist das, wenn man im Patriarchat lebt, zu erörtern, sowie ihre politische Bedeutung, Frauen noch mehr unter die Kontrolle des Patriarchats zu bringen, zu betonen. Dies erscheint mir als eine der schwierigsten, aber sicher eine der wichtigsten Herausforderungen in der Diskussion zu Gen- und Reproduktionstechnologien, die unter uns Frauen stattfinden muss. Ich bin nämlich der Ansicht, dass wir nur dann eine Chance haben, das machtvolle Triumvirat Frauenfeindlichkeit, Technologiewahn und Geldgier zu stoppen, wenn wir eine möglichst breite Frauenopposition organisieren können. Dazu braucht es ganz viel Information, aber auch den Mut, uns vom Patriarchat in unserem eigenen Kopf mit seinem mechanistischen Weltbild und verinnerlichem Frauenhass zu lösen. Ich denke da auch an die Autoritätsgläubigkeit und das Vertrauen in Experten, das wir manchmal doch noch alle haben, auch wenn wir es gerne nicht hätten. Und uns mit all diesen Fragen auseinandersetzen, um, so hoffe ich, ein deutliches Nein sagen zu können zur Entwicklung und Praxis der Reproduktionstechnologien. Wir müssen aber auch erwarten, dass wir unterschiedliche Meinungen innerhalb unserer eigenen Reihen finden werden. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass es für uns alle so viel zu tun gibt, dass wir durch verschiedene Strategien nur gewinnen können und dass wir unsere Diversität als unsere Stärke einsetzen sollten. Ruth hat vorher gesagt, dass sie glaubt, dass es zu spät ist, dass wir es nicht mehr stoppen können. Ich habe heute Nachmittag schon mal gesagt, je nach Sonnenstand denke ich so.